herzlich willkommen im Was lernst du Podcast, eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und Lernspiration von und mit Conny Hattula.
Willkommen in der neuen Woche, willkommen in der neuen Folge und herzlich willkommen in einem Learning Outlook. Ich habe heute einen ganz wunderbaren Gast. Heute ist nämlich Friedel Wienerns von Juno zu Gast. Und Friedel ist tatsächlich jemand, den ich unglaublich schätze für seine Sichtweise auf die Learning and Development Welt und so seinen Blick auf die unterschiedlichen Themen. Und deswegen freue ich mich riesig, lieber Friedel, dass du heute im Was lernst du Podcast bist und wir gemeinsam ja tatsächlich einen Ausblick wagen können in die Themen, in die Thesen, in all die möglichen Blickwinkel, die wir glauben, dass die Learning Development Welt in 2026 und vielleicht auch darüber hinaus bewegen werden. Und jetzt spare ich mir einfach einen längeren Aufgalopp und sage erstmal ganz herzlich willkommen. Wie schön, dass du da bist.
Ja, danke, liebe Conny. Danke, dass ich dabei sein darf. Ich bin treuer Hörer vom Was lernst du Podcast schon lange und mir geht da wirklich keine Folge durch die Lappen. Und umso mehr freut es mich, dass ich jetzt auch mal selber zu einer Folge beitragen kann.
Oh, das freut mich gerade total und ich freue mich wirklich riesig, dass du da bist. Und ich habe ja gerade schon gesagt, ich finde tatsächlich den Blick, den du hast auf unsere Learning Bubble, den finde ich jedes Mal total bereichernd und da sind ganz oft auch Blickwinkel drin. Die habe ich vielleicht vorher noch gar nicht so gehabt und deswegen finde ich es ganz, ganz spannend, dass wir heute ja jeweils einige Thesen im Gepäck haben und uns verabredet haben, um einfach mal zu sagen, wir gucken gemeinsam in die Glaskugel und schauen mal, was aus unserer Sicht dieses Jahr so los sein könnte und was man quasi einfach auch für sich so als Leitidee, Leitsatz vielleicht auch mitnehmen kann. Und dazu bietet sich natürlich der Januar auch ganz besonders an. Das haben wir ja gerade auch schon zum Vorgespräch ganz kurz besprochen gehabt. Und jetzt würde ich sagen, du sagst aber, bevor wir so richtig ins Thema reinspringen, gehen wir nochmal ganz kurz einen Minischritt zurück und du erzählst ganz kurz nochmal so ein bisschen was zu dir und zu Juno. Einfach damit die Hörerinnen und Hörer, die dich mit Sicherheit zu großen Teilen schon auch kennen und deinen Namen kennen und euer Unternehmen kennen, aber trotz allem so einfach da nochmal so einen kleinen Haken dran haben und wissen, wer bist du, was treibt ihr so, was treibt euch um und dann springen wir in die Thesen.
Ja, das mache ich doch gerne. Wer bin ich, wer ist Juno? Also wir und damit auch ich sind jetzt seit ungefähr guten 15 Jahren in diesem ganzen Bereich L&D oder konkreter gesagt digitales Lernen unterwegs. Wie hat es begonnen damals? Tatsächlich aus einem Hobby heraus mit dem Thema Erklärfilme. Da haben wir mal angefangen, was ja auch ein digitales Lernformat ist. Das war uns zwar damals nicht bewusst, ist aber so. Und damit haben wir vor jetzt mittlerweile über 15 Jahren eben begonnen, sind dann wunderbar ein paar Jahre diese Welle gesurft. Das war ja absoluter Boomzeit so zwischen 2010 und 2016, 17. Hat man das natürlich ganz, ganz viel gemacht. Da konnten wir wunderbar wachsen. Haben dann aber schon für uns so die Frage gehabt, okay, wie geht's für Juno langfristig weiter? Und jetzt exklusiv als Erklärvideo-Experte, sage ich jetzt mal, da war uns schon klar, das ist nicht der Weg. Und wir waren schon immer, was die Erklärvideos angeht, da ganz stark auf diesem Didaktik-Trip. Also es geht nicht unbedingt darum, ein fancy Video zu machen, sondern es geht halt darum, ein Video zu machen, was irgendwie ein Ziel erreicht. Und dafür brauche ich dann eben gewisse Didaktik, Instructional Design und so weiter. Und deswegen war für uns klar, okay, das ist unser Weg, digitales Lernen einfach größer zu denken. Und dann haben wir die Formatpalette erweitert, dann kamen Technologie-Themen mit dazu und vorgespult, Stand heute sind wir im Prinzip Full-Service-Anbieter für alles rund um digitales Lernen. Das bedeutet Inhalte, das bedeutet Technologie und es bedeutet auch zunehmend Beratung. Wie geht es in Zukunft weiter sozusagen? Und sind jetzt so 70, 80 Kolleginnen und Kollegen, vorwiegend hier in München. Und das gibt mir auch den, Luxus, sage ich mal, mittlerweile ein bisschen aus dem Operativen natürlich draußen zu sein und die Chance zu haben, die größeren Linien sich anzugucken. Und das ist natürlich auch wichtig für uns als Unternehmen, weil ich meine, es ist viel, viel Disruption links, rechts, oben, unten gerade bei uns in diesem Markt. Und da ist, glaube ich, auch für Unternehmen wie unseres einfach wichtig, dass wir eine klare Zukunftsvision haben. Was ist auch in 5 Jahren? Und dafür muss man, glaube ich, ein bisschen aus dem Tagesgeschäft draußen sein und über den Tellerrand gucken. Und das versuche ich zu machen. Und das hat auch sicher zu den heutigen Thesen geführt, die ich mitgebracht habe.
Das machst du es natürlich auch ganz, ganz spannend. Deswegen würde ich sagen, wir springen einfach mal direkt in die erste These. Und wir haben uns ja quasi jeder drei Thesen für heute überlegt. Eine teilen wir. Also das heißt, ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, bekommen quasi 5 unterschiedliche Thesen von uns präsentiert. Und wir sind natürlich ganz gespannt, wie ihr andockt, wo ihr ähnlich quasi unterwegs seid gedanklich wie wir, wo ihr es vielleicht ganz anders seht. Und das würde ich sagen, an der Stelle, kann ich gar nicht sagen Ladies first, sondern in dem Fall Men's first. Friede, magst du mal starten? Was ist denn deine erste These?
Dann lass uns doch mal mit unserer gemeinsamen These starten, weil ich glaube, die, ich würde die auch so ein bisschen an den Anfang stellen und die teilen wir und die lautet, Lernen braucht Business Impact. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ich glaube, da sind sich wahrscheinlich auch viele der Zuhörenden einig. Ich würde es mal vielleicht so herleiten. In ganz vielen Organisationen sind aktuell natürlich Budgets knapper und ich glaube, es ist tatsächlich so, dass häufig bei L&D relativ früh gespart wird. Und wenn man sich dann fragt, warum ist denn das so, dann kann die Antwort ja nur sein, naja gut, scheint ja irgendwie nicht als relevant genug angesehen zu werden, als dass man dafür auch in Zeiten knapper Budgets noch Mittel frei macht. So. Das heißt, aus meiner Sicht, Budget ist in Unternehmen für Dinge da, die Kosten reduzieren, Umsatz steigern, zur strategischen Entwicklung beitragen und so weiter. Das ist so das, was mit dem Überbegriff Business Impact aus meiner Sicht gemeint ist. Und das muss ja auch der Anspruch von L&D sein. Ne? Sonst wird es ein Nice-to-Have sein. Sonst kann man mal sagen, ja, du kürzt nicht mal das Budget. Sonst gibt es auch keinen Seat at the Table, hat man ja irgendwie immer so gerne. So, wir wollen auch mitsprechen, wenn es um die großen Themen geht. Ja gut, den wird man halt aus meiner Sicht haben, wenn man auch einen Business Impact quasi nachweisen kann. Mhm. Und aktuell sehe ich schon noch, dass in vielen Unternehmen so etwas wie jetzt Lernerfolg oder der Outcome von L&D-Aktivitäten eher so in Aktivitätsdaten gemessen wird. Ne? Also Happy Sheet, die Leute waren total zufrieden mit dem Seminar. Ja, mag ja sein, dann war vielleicht das Catering gut oder weiß ich nicht was. Oder halt Teilnahmequoten oder Lernstunden und so weiter. Aber das hat ja in erster Linie nichts mit Business Impact zu tun. So. Ich habe auch ein paar Ideen, was man da machen kann. Aber Conny, sag doch du mal deine Perspektive dazu.
Also ich sehe das tatsächlich ganz genauso und ich glaube ehrlicherweise, also bevor du quasi sagst, du hast ein paar Lösungsvorschläge, würde ich gerne nochmal so ein bisschen hinter die Hintergründe eigentlich schauen. Und ich glaube ehrlicherweise, dass hinter diesem ja eigentlich auch möglichst viel anzubieten und gar nicht wirklich vom Business Impact her zu denken. Ich glaube, das hat ganz viel auch mit der Prägung zu tun, dass wir eigentlich alle lernen, dass wir, ja, solange du quasi ein möglichst seitenlanges To-Do-Sheet sozusagen präsentieren kannst oder in dem Fall einen seitenlangen Trainingskatalog, der so ein bisschen Bibelmaße hat und den kannst du hinklatschen, sieht es aus, als hättest du wahnsinnig viel zu tun, als wärst du tatsächlich wichtig. Und ich glaube, dass diese Denke wir ganz, ganz stark eigentlich in uns verankert haben, dass wir, dass es gar nicht so wichtig ist, was es wirklich bringt, was wir tun, sondern dass es einfach nur möglichst viel an der Stelle ist. Und das lernen wir ehrlicherweise schon in der Schule. Also besser schreibst du einfach, auch wenn du nichts weißt, schreib lieber mal irgendwie eine seitenlange Antwort in der Prüfung. Ja. Irgendwas wird schon dabei sein. Und das trägt sich ja quasi eigentlich nur noch weiter. Also insofern würde ich behaupten wollen, wenn man da so ein bisschen auch in die Hintergründe guckt, dann hat dieses, sagen wir mal, auch irgendwie so sehr diffuse Bild eigentlich eher in, ja, da haben wir aber viele Teilnehmer gehabt. Hat's was gebracht? Nö. Das hat ganz viel einfach mit diesem erlernten Verhalten, das muss ich tun, damit zu tun. Und was ich auch ganz, ganz spannend finde, und da kommt der Business Impact, bekommt da ja nochmal eine ganz, ganz andere Rolle. Wie du sagst, Budget ist eigentlich da, wenn du einen Effekt siehst einer Investition. Mhm. Und ich finde, das ist grundsätzlich etwas, was wir jetzt auf dem deutschsprachigen Markt nicht mal nur notwendigerweise im Learning-Bereich wenig bis gar nicht machen. Dieses sich überlegen, auch in schlechten Zeiten, was hat wirklich einen Effekt und wo lohnt sich es, antizyklisch zu investieren? Weil da gibt es ja genügend Literatur, die sagt, in dem Moment, wo du es eigentlich hinkriegst, antizyklisch wirklich auch dein Investitionsvolumen hochzuschrauben, um dann in wirklich guten Zeiten eigentlich quasi ready to go zu sein. Das wäre eigentlich ja jetzt genau der Moment, wo man sagt, der Wirtschaft geht's nicht gut. Das Geschäft ist quasi überall rückläufig. Wenn wir wirklich als Learning Development Themen anbieten, die eine Relevanz haben und wo man klar sieht, das sind nicht irgendwie 200 Teilnehmer mehr, die da vor Ort waren, sondern die, die haben etwas gelernt, was wirklich messbar einen Effekt bringt, im Sinne von, wir sind besser aufgestellt für die zukünftigen Herausforderungen, wir sind schneller, wir sind wie auch immer, dann wäre das ja genau die richtige Zeit, um jetzt zu sagen, eigentlich gehen die Budgets eher hoch.
Ja. Ja, genau. Also ich glaube, wenn du das nachweisen kannst, dass du einen Business Impact hast mit deinen Aktivitäten, also dass du einen Umsatz irgendwie zur Umsatzsteigerung beiträgst, Kosten reduzierst und so weiter, dann wird jedes Management der Welt dir auch das entsprechende Budget dafür einräumen, ganz sicher. Und dafür musst du aber, glaube ich, schon die Sprache der Entscheiderinnen und Entscheider sprechen, ne? Und das ist dann halt nun mal die Sprache von Wirkung und Wirkung vielleicht auch wirklich in Euro. Also ich weiß, dass es oft eine Herausforderung ist, aber ich finde, wenn wir es schon gar nicht versuchen, als L&D nachzuweisen, was auch in Euro das Outcome unserer Aktivitäten ist, ja, also dann können wir auch nicht erwarten, dass andere sozusagen den Sinn darin sehen, so mehr oder weniger. Und ich finde, du hattest mal die Jessica Schlauer von Techem hier. Mhm. Ich finde, die ist da eine super auch Inspirationsquelle. Mache ich jetzt mal ein bisschen Werbung, ihr auf LinkedIn oder so zu folgen, weil ich nehme das zumindest so wahr, dass die da schon wirklich sehr, sehr, sehr weit sind und tatsächlich so dieses Thema, wir richten uns an der Wirkung aus und wir versuchen von jeder Maßnahme auch den Business Impact bestenfalls in Euro zu berechnen und so weiter. Das wird da, glaube ich, schon gelebt.
Ja, da bin ich total dabei. Also wer Jessie noch nicht folgt, der sollte es unbedingt tun. Die hat wirklich ganz, ganz viele auch tolle Beiträge rund um dieses Thema und die sind wirklich da sehr, sehr dahinterher. Wenn ich mir jetzt tatsächlich mal überlege, was hat denn eigentlich gerade Business-Relevanz, dann ist das ja meistens schon ganz, ganz eine ganz schwierige Frage. Weil dieses, was hat für uns gerade Relevanz, wäre ja eigentlich ein Thema, was man sehr gut auch aus einer strategischen Leitlinie ableiten kann. Man sagt, wir wissen, wo soll es in den nächsten 2-3 Jahren hingehen, davon abgeleitet, was braucht es denn dafür eigentlich? Und ich habe den Eindruck, und das ist tatsächlich, finde ich, gar kein Fehler, den wir Learning-Menschen machen, sondern der eigentlich noch eine Ebene höher hängt, dass ganz häufig so dieses Zukunftsbild so ein diffuses ist, dass es ganz schwierig ist, quasi dann auf der Ebene von Learning and Development zu sagen, das bräuchte es dafür wirklich. Wie siehst du das denn?
Du meinst jetzt also, dass sozusagen auch schon auf Unternehmensebene gar nicht so richtig klar ist, wo geht die Reise hin, oder?
Ja. Ja. Und was brauchst du dafür?
Ja, guter Punkt. Ja, das ist sicherlich in einigen Organisationen so. Ich sehe aber schon, dass, sagen wir mal, auch schon noch ein Potenzial da drin besteht, als L&D sich überhaupt intensiver mit dieser übergeordneten Ebene zu beschäftigen. Also es mag auf jeden Fall sein, dass da auch in manchen Unternehmen die Basis gar nicht so gut oder ergiebig ist, so, aber ich glaube, in vielen dann schon und zumindest irgendwie kurz- und mittelfristige Ziele gibt es ja schon auf Unternehmensebene irgendwie in der Regel. Und allein sich daran überhaupt mal auszurichten, sich damit zu beschäftigen, bringt schon einen riesen Mehrwert. Oder zumindest, wenn das nicht möglich ist, dann, wenn es um eine konkrete Maßnahme geht, die ich zum Beispiel mit einem Fachbereich gemeinsam entwickle, dann wenigstens in Business Cases zu denken und wirklich, wirklich von Anfang an zu überlegen, okay, welches Problem lösen wir hier gerade wirklich? Also machen wir das, um ein Problem zu lösen für die Organisation oder für die Lernenden und mit welcher Wirkung? Oder machen wir es, um es zu machen, mehr oder weniger, was auch noch aus meiner Sicht häufig passiert? Also ich kann zumindest auf der Ebene einzelner Maßnahmen in Business Cases denken.
Ja, und dann bist du ja aber tatsächlich schon mal im viel strukturierteren Prozess, als wir das üblicherweise sind. Ich habe ganz häufig das Gefühl, dass nämlich genau dieses in Business Cases denken nicht passiert in L&D, sondern dass da vor allem aus Fachbereichen Anfragen kommen und dann ist eigentlich so das Erste, was passiert, man verfällt in blinden Aktionismus oder man hat ganz grundsätzlich so das Gefühl, das und das Thema, das bräuchten wir eigentlich sozusagen on top. Und was aber aus meiner Sicht ganz selten passiert, und ich finde schon auch, dass das viel mit Business Impact zu tun hat, ich finde, selten werden wirklich dann die Lernenden selber gefragt, was sie eigentlich gerade brauchen. Das heißt, da kommen quasi an ganz vielen Stellen dann einfach noch ein bisschen mehr an Lerncontent on top. Und irgendwie ist gar nicht klar, ist der relevant? Wofür brauche ich das? Da ist halt irgendwie noch ein Pflichttraining mehr, das ich irgendwann absolvieren muss. Dann fragt man sich, warum denn da ist halt nicht völlige Begeisterung herrscht, dass wir da quasi noch was Neues aus dem Boden gestampft haben, sondern dass da der quasi auch die Resonanz eher verhalten ausgeprägt ist. Und ich glaube, an ganz vielen Stellen würde es tatsächlich auf der einen Seite, und das sind, finde ich, zwei unterschiedliche Ebenen, natürlich helfen, in der Sprache des Managements unterwegs zu sein und sich mit den übergeordneten Zielen zu beschäftigen und zu überlegen, wie kann ich die übersetzen? Und dann muss ich auch eher Management-Kennzahlen nutzen, um quasi mir zu überlegen, worauf zahle ich denn da jetzt gerade ein? Und auf der anderen Seite, und es ist quasi der andere Layer, der kommt, die wirklich eigentlich auch mal die Lernenden zu fragen, was braucht ihr gerade jetzt konkret, um wirklich einen besseren Job machen zu können? Und in den allermeisten Fällen ist das nicht irgendwie ein abstrakt wabberndes Training zu XY, sondern ich habe ganz häufig gerade das Gefühl, die Leute haben ganz hochspezifische, kleinteilige Themen und eigentlich brauchen sie für dieses Thema, um an dem gescheit weiterarbeiten zu können, so hochspezialisierte Mini-Pflaster, wenn du so möchtest.
Mhm. Ja, genau. Und dazu vielleicht, also unterschreibe ich hundertprozentig und vielleicht noch zwei Inspirationsfragen, die man sich stellen könnte als Learning and Development Professional. Das eine ist, das schließt jetzt an das an, was du gesagt hast, man kann mal das Gedankenexperiment machen und sich mal fragen, okay, für das Thema, um das es hier gerade geht, für das Problem, das ich hier gerade versuche zu lösen, wie könnten wir lernen für dieses Thema sogar ganz eliminieren. Also könnte es sogar ohne Lernen gehen, ne? Also und damit meine ich jetzt Vorratslernen, also ein klassisches Lernformat sozusagen, weil ganz viele Dinge kann man mittlerweile ja anders denken und viel mehr in wirklich praktischer Unterstützung im Moment des Bedarfs, on the job und so weiter denken. Und da hilft es zumindest mal, sich diese Frage zu stellen. Also wie könnten wir Lernen ganz eliminieren? Die eine. Und die andere Inspirationsfrage, die ich noch mit reinschmeißen möchte, die da geht der Credit aber an den Kai Liebert, kennen vielleicht auch manche, auch eine Folgeempfehlung übrigens, der sagt immer, stellt euch doch mal die Frage als L&D, was lässt unsere oder unseren CEO nachts nicht schlafen und wie können wir ihr oder ihm 10 Minuten mehr Schlaf gönnen? Und dann denkt man ja zwangsläufig mit der Managementbrille so und kommt vielleicht auch nochmal auf andere Prioritäten.
Das finde ich wahnsinnig spannend. Also wirklich auch so diesen Dreh eher auf dieser ganz, ganz hohen Flugebene quasi zu denken. Und auf der anderen Seite, als du meintest, wie kann man eigentlich das Lernen komplett eliminieren? Das ist ja, wenn du möchtest, eigentlich per Excellence eigentlich das Thema Learning and the Flow of Work, indem du es so quasi kleinteilig einbaust, dass du nicht das Gefühl hast, dass du lernst. Und das bringt mich tatsächlich zu einer, eigentlich ist das eine halbe weitere These. Ich glaube, was uns hilft in diesem Jahr, ist mal abseits von klassischen Lernformaten auch zu denken. Also nicht in Lernen heißt Seminar, WBT, Lernpfad XY, Webinar, whatever. Also quasi so die klassische Klaviatur an Themen, sondern wie kriege ich im Prinzip die Themen, die an den Mann und an die Frau müssen, so kleinteilig, dass es eigentlich nicht mehr klassisches Lernen ist, sondern ja, wie so nahtlos eigentlich verschmilzt mit dem Arbeiten.
Ja, finde ich sehr gut und wäre auch eine super Überleitung zu einer zweiten These, die ich hätte. Darf ich die an der Stelle kurz reinschmeißen,
Conny? Ja,
weil dann bleibt es irgendwie in einem guten Fluss. Und zwar, ich habe es mal für mich so formuliert, die Zukunft gehört Blended Learning 2.0. Und jetzt ist die Frage, was meine ich damit? Ich meine damit die Kombination aus durchaus bewährten Formaten, da komme ich gleich nochmal drauf, aber vor allem eben zusätzlich gedacht mit On-the-Job-Support, Lösungen, die den Menschen wirklich bei der Anwendung in dem Moment, wo das Gelernte eigentlich in der Praxis ankommen soll, da eben helfen. Ne? Und bisher haben wir ja so Blended Learning, okay, machen wir jetzt irgendwie Präsenz oder machen wir digital? Ich glaube, das Thema ist durch. Also die Frage, die hat man sich wahrscheinlich bis vor Corona natürlich noch berechtigterweise irgendwie gestellt, aber ich glaube, hybride Setups sind jetzt mittlerweile ausreichender Standard, sodass man sozusagen weitergehen kann, sich eher die Frage zu stellen, nicht digital oder Präsenz, sondern was ist wirklich etwas, wo ich ein bewährtes Format brauche, weil ich zum Beispiel erstmal Grundwissen vermitteln möchte. Ich meine, der beste, ich sage jetzt mal, KI-Assistent hilft mir nichts, wenn die Menschen nicht wissen, was sie ihn fragen sollen. Ne? Also wenn ich zum Beispiel Grundverständnis aufbauen möchte oder wenn es um Soft Skills geht, wenn es um eher affektive Lernziele, also zum Beispiel bei Transformationsthemen geht oder so, dann sind ja bewährte Formate durchaus sinnvoll. Also die sind ja nicht jetzt pauschal tot oder zu verteufeln oder ähnliches, gar nicht. Also gerade so erlebnisorientierte Digitalformate oder auch Präsenztraining, Rollenspiel, was auch immer. Oder auch Peer-Learning und so weiter, alles, was bisher auch schon im Werkzeugkasten ist, hat sicherlich noch seine Berechtigung. Aber ich glaube schon, dass Lernen eben zunehmend in den Workflow zieht und dass KI uns, mindestens mal KI, die Möglichkeit gibt, da Lernen eben insofern neu zu denken, als dass nicht mehr alles unbedingt in Vorratslernformaten oder auch mit One-Size-Fits-All-Lernprogrammen, ein Training für alle und so weiter sein muss, sondern wir können es viel individueller denken, näher am Arbeitsalltag denken. Und ich unterschreibe das genau so, wie du das gesagt hast. Es ist jetzt wirklich guter Zeitpunkt, um Lernen in dieser Hinsicht neu zu denken und sich als Learning Professional eher so zwischen diesen Polen zu bewegen. Wo sind die bewährten Formate weiterhin gut und sinnvoll und wo können wir die Dinge jetzt vielleicht mal ganz anders machen? Und ich habe es in den letzten Wochen mit, ich weiß gar nicht, 50 plus X oder so Learning Professionals einfach mal gemacht, weil wir es gerne als KI-Sparing mehr oder weniger so auch anbieten, einfach unseren Kunden mal in so einen offenen Gedankenaustausch zu gehen, und mal zu gucken, wo einen der hinführt, ein paar Beispielcases mitzubringen. Und ich erlebe da ganz, ganz viel Offenheit und auch Aha-Momente. Und ja, also deswegen unterstreiche ich, was du gesagt hast. Und für mich ist so ein bisschen die These dahinter, es geht Richtung so Blended Learning 2.0, nenne ich mal, also diese genannte Unterscheidung.
Das finde ich eine total gute Unterscheidung. Und ich muss gerade sagen, ich habe kurz angefangen zu zucken, als du gesagt hast, sozusagen blended sozusagen mit KI, weil ich schließe quasi mal ganz kurz bei mir eine weitere These an, weil die dann tatsächlich auch sehr, sehr gut reinpasst. Ich habe für mich und ich nehme auch in der Branche gerade eine, oder sagen wir mal, vielleicht auch eher aus der lernenden Perspektive, ich nehme eine unglaubliche KI-Müdigkeit wahr. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es einfach, ich finde es wahnsinnig ermüdend und fast schon an, es ekelt mich fast an, KI-generierten Lerncontent zu sehen. Und auch quasi so die KI-generierten Beiträge rauf und runter. Jeder, der so ein bisschen mit KI arbeitet, der weiß einfach, welche Satzschnipsel sind das, wie funktionieren die und so weiter und so fort. Und es ist, heißt, du kriegst einfach mit, ist das jetzt gerade KI-Crap oder ist es, ist das was, was jemand wirklich schreiben würde oder wirklich so produzieren würde? Und ich finde, wir betrachten tatsächlich aus meiner Sicht gerade die KI so stark gerade eher als heiligen Gral und wirklich auch wieder aus dieser Perspektive heraus, wenn wir nur gut genug sind, noch mehr Inhalte zu machen, die noch mehr dazu führen, dass wir quasi beschäftigt wirken und unsere Kataloge nur noch aufgeblasener werden, dann wird doch hoffentlich irgendwann jemand sehen, dass wir doch wahnsinnig wertvoll sind für die Organisation. Und ich glaube tatsächlich, dass es ein wahnsinniger Trugschluss ist, also dieser Gedankengang, KI ist eigentlich der heilige Gral, sondern ich glaube und ich glaube tatsächlich, dass diese Thesen gar nicht divergent sind, sondern dass man die wunderbar miteinander verheiraten kann. Aber ich glaube, was wir 2026 sehen werden, ist sehr viel mehr menschlichen Lerncontent. Und ich komme auf diesen Gedanken deshalb, weil ich bin ja ein ganz großer Freund von quasi so aus über den Teller ranschauen, mal in andere Bereiche ranschauen, reinschauen, mal gucken, was kann ich mir an Analogien schnappen, wo sehe ich Trends und Themen, die einfach wo ganz anders gerade relevant sind, aber ich glaube, dass eine Relevanz für uns bekommen werden. Und ich merke, gerade wenn man so ein bisschen in den unterschiedlichen Social-Media-Plattformen unterwegs ist, sehe ich gerade einen ganz starken Trend hin zu Raw-Content. Und da gibt es tatsächlich sogar auch einen ganz spannenden Beitrag. Das ist ein Instagram-Post vom Gründer von Instagram selber. Ich weiß leider nicht, wie er heißt. Aber er hat auf jeden Fall so seinen Blick quasi auf Social Media 2026 geworfen und hat gerade auch wirklich explizit diesen Terminus Raw Content mit eingebracht. Und sein Punkt war, dass in einer Zeit, wo einfach so viel KI-Crap unterwegs ist, dass es ein Alleinstellungsmerkmal sein wird, Menschen bei Mensch, also quasi bei menschlichem Denken zu erleben. Und wenn man da einfach mal irgendwie so ein bisschen drüber nachdenkt, dann fände ich das ein wahnsinnig schönes Bild eigentlich für dieses Jahr, zu überlegen, wie kriegen wir es eigentlich hin, wieder mehr anderen Menschen quasi beim Denken zuzuschauen und davon zu lernen, wie gehen die an Probleme und Herausforderungen ran. Und das ist quasi so dieser Terminus Raw Content. Und dann ist tatsächlich vor allem auch so in der englischsprachigen sozusagen Social Media Welt kommt unglaublich viel an Content, der so in diese Richtung geht, wo wirklich eigentlich so dieses menschliche Denken und vom menschlichen Denken zu lernen eine ganz große Rolle spielt. Und dieser Instagram-Gründer, der hat quasi noch den Punkt aufgebracht, auch Content selber wird deutlich weniger poliert. Das wiederum ist jetzt was, das glaube ich, das können wir nicht übertragen in Learning and Development, weil wir werden jetzt nicht anfangen, verwackelte Handyvideos zu machen, damit quasi unser Content ja echt aussieht. Aber diesen Gedankengang, menschliches Denken in den Vordergrund zu stellen und davon zu lernen, das glaube ich, das wird ein ganz großes Thema, oder ich wünsche mir das sehr, dass das ein großes Thema wird, weil davon können wir ja wahnsinnig viel lernen. Das Problem muss gar nicht dasselbe sein, das wir da haben. Aber die Art, wie jemand denkt und an eine Herausforderung geht, das kann ich auf meinen eigenen Kontext dann wieder adaptieren. Also das heißt, das wäre quasi meine Ergänzung zu sagen, KI ja, aber ich glaube, dieses Raw-Thema, das wird auch ein ganz elementares. Wie stehst du dazu?
Ja. Also dieser AI-Slop ist ja jetzt schon überall. Also es ist in sozialen Netzwerken, es ist eine Katastrophe und wahrscheinlich wird sich die Abneigung, die Menschen dagegen haben, sehr schnell auch auf Lerninhalte natürlich ausweiten. Da gibt's ja auch schon Studien zu, dass die Menschen eben in der Regel natürlich, wenn sie wissen, ob der Content von KI oder von Menschen stammt, immer den menschlichen Content irgendwie bevorzugen und so weiter. Da bin ich komplett bei dir. Finde übrigens auch die Idee schön, sowas wie eben es über das Sichtbarmachen von Denkprozessen und so weiter zu machen. Also stimme ich zu und die Thesen sind insofern auch gar nicht divergent, weil wenn ich sage Blended Learning 2.0 und bewährte Formate versus Neudenken mit KI, dann meine ich wirklich Neudenken und dann meine ich nicht das, was wir jetzt immer schon machen, nämlich irgendwie, ich sag mal, Web-Based Trainings als Beispiel jetzt halt mit KI zu machen. Das ist ja nicht Neudenken, sondern mir geht es dann, wenn ich KI sage, wirklich darum, an ganz neue Formate, Werkzeuge zu denken, die bisher überhaupt nicht möglich waren, weil wir diese Möglichkeiten halt nicht hatten. Ne? Also ich glaube, so das Alte jetzt einfach ein bisschen schneller und in größerer Masse zu machen, das kann auf gar keinen Fall die Lösung sein. Das ist das, was du sagst. Das werden die Lernenden auch nicht akzeptieren. Aber man kann ja eben ganz neu denken mit KI. Und ich will ein Beispiel mal reinschmeißen, völlig anonymisiert, was ich einfach eine schöne Idee fand und wirklich nur eine ganz kleine Sache ist. Und zwar geht es da um die klassische, sagen wir mal, Transferlücke bei so Soft Skill oder in dem Fall Führungskräftetrainings. Ne? Also ich habe irgendwie ein Seminar und so weiter. Man übt die Sachen ein, Rollenspiele, lernt die neuen Inhalte und so weiter. Und dann habe ich aber irgendwann Wochen später in der Praxis vielleicht die Situation, dass ich wirklich mal ein fiktives Beispiel, ein schwieriges Gespräch mit einem Mitarbeitenden führen muss, wo es jetzt darauf ankommt, habe ich die Sachen dann parat oder nicht. Und da setzt eigentlich diese Idee an, die wir da jetzt mit diesem Kunden, ich mache es mal komplett anonym, umgesetzt haben, nämlich so einen kleinen Reflexionspartner für die Praxis zu bauen, der zwei Dinge macht. Erstens, der pinkt mich von Zeit zu Zeit mal an und sagt, hey, hast du mal 2 Minuten, wollen wir mal kurz reflektieren, wie ist es dir denn letzte Woche gegangen und so weiter. Einfach um die Reflexion anzukurbeln, mehr oder weniger Impulse zu setzen. Aber er ist auch, also er her, das Tool ist auch da, wenn es mir darum geht, jetzt tatsächlich in die Umsetzung zu gehen, sagen, okay, ich habe jetzt nächste Woche so ein Gespräch, jetzt hilf mir bitte nochmal, mich darauf vorzubereiten, weil dieses kleine Werkzeug halt trainiert ist mit den entsprechenden Informationen, Daten und so weiter. Also ohne jetzt zu weit ins Detail zu gehen, das vielleicht mal so als kleines Beispiel von etwas, ja, das hätte man jetzt wahrscheinlich vor 5 Jahren nicht so einfach machen können. Und das fällt für mich dann schon unter Lernen, Neudenken, Transferlücke schließen und so weiter, Lernen näher an den Arbeitsplatz bringen. Hat dann mit AI-Slop eigentlich nichts zu tun.
Da bin ich voll bei dir. Und als du das gerade gesagt hast, ich finde, diese Art und Weise, KI zum Lernen zu nutzen, das ist ja eher, du hast einen Sparringspartner. Genau. Und der hilft dir zu reflektieren, der nimmt dich aber quasi auch nochmal an die Hand, wenn du ans Umsetzen gehen möchtest. Und das finde ich ist ja eine Art und Weise, wie wir vielfach ganz natürlich auch KI nutzen im Arbeitsalltag. Du sagst, ich habe da ein Thema, kannst du mir mal helfen, meine Gedanken zu strukturieren? Können wir mal darauf rumdenken gemeinsam? Ich fand es auch lustig, dass du gerade gesagt hast, eher. Also ich vermenschliche tatsächlich auch. Also bei mir ist es auch eigentlich immer interessanterweise ein eher. Warum auch immer.
Es wäre besser.
Ja, aber es ist ganz interessant. Also dadurch, dass man, glaube ich, auch vor allem das Voice Interface hat, ist es schon so, dass man ganz viel, ja, menschliche Beziehung ist das falsche Wort, aber du weißt, was ich meine, da aufbaut. Aber das finde ich tatsächlich ein Use Case, den würde ich gerne noch viel häufiger sehen, dass man sagt, wie können wir Lernen helfen, die KI noch stärker als Sparringspartner zu nutzen und weniger eben aus dieser KI-Content Ecke herausgedacht. Da bin ich total bei dir.
Ja.
Du hast noch eine, wie ich finde, ganz, ganz spannende dritte These mitgebracht. Ja. Im weitesten Sinne geht es da ja darum, eigentlich als Learning Development nochmal eine ganz, ganz andere Rolle einzunehmen. Magst du da mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
Ja, ich versuche es mal zu erklären. Und zwar, also erstmal die These vorweg. Ich habe die These für mich so formuliert, die Knowledge Layer wird zum Wettbewerbsvorteil. Und das ist sicher erklärungsbedürftig. Also worum geht's mir? Mir geht's darum, wir reden natürlich viel über KI-Tools im Lernen aktuell. Und vieles ist gerade so ein bisschen Tool-driven und oh, da ist was Neues, da ist was Neues. Und ist auch gut, ne, das alles auszuprobieren, klar. Aber entscheidend ist am Ende nicht das Tool, sondern entscheidend wird zumindest in Zukunft, glaube ich, sein, dass Organisationsgehirn dahinter, sage ich mal, weil ist ja klar, die KI ist nur so gut wie der Kontext, den sie bekommt. Und wenn man jetzt sozusagen sein Organisationswissen nicht organisiert, dann baut man in gewisser Weise auf Sand, egal was man in Zukunft baut mit KI. Und jetzt zum einen ist ja klar, das liegt, glaube ich, auf der Hand, ne, dass jetzt mit Agentic AI die KI einfach viel mehr in Workflows einzieht, ne, weniger Chat, mehr Kollege. Und damit meine ich nicht nur in L&D, sondern natürlich organisationsweit, logisch. Es ist aber so, dass sozusagen man nennt es Grounding sozusagen, KI-Modelle mit verifizierbaren organisationsspezifischen Datenquellen zu verbinden. Und das ja da der eigentliche Mehrwert entsteht für die Organisation, als wenn die KI jetzt irgendwie Antworten aus Trainingsdaten generiert. Also wenn mir ein Assistent beispielsweise im Arbeitsmoment helfen soll, im Verkaufsgespräch, im Service, Compliance, was auch immer, dann muss er wissen, was bei uns gilt, bei uns im Unternehmen, also Produktstände, Prozess, also muss er alles kennen, ne? Und das funktioniert nur mit einer stabilen Wissensbasis aus, man kann mal mit dem expliziten Wissen anfangen, das ist ja in irgendeiner Form in der Regel schon da, es ist halt nur bisher meistens nicht wirklich gut organisiert. Künftig dieses Thema implizites Wissen kommt da nochmal mit dazu, das wäre jetzt nochmal ein separates Thema, aber so eine Layer, sage ich jetzt mal, oder so einen Knowledge Layer, ich bleib mal bei dem Begriff, halte ich für absolut strategisch relevant und könnte für Learning and Development schon sowas heißen, wie mal so in die Tüte gesprochen, vom Content Studio zur Knowledge Engine. Das ist jetzt sicherlich eher langfristig gedacht, aber wenn ich mich frage, wie schaffe ich einen strategischen Mehrwert für meine Organisation, dann würde ich, glaube ich, als L&D heute an dieser Stelle ansetzen, weil KI ist der Motor, ja, aber Wissen ist der Treibstoff. Und wenn das halt nicht gut organisiert ist, dann habe ich schon vorher gesagt, baue ich irgendwie mit allem, was da kommt, auf Sand. Und wer das letztlich schafft, der hat natürlich schon auch die Chance, einen Teil der, sagen wir mal, klassischen Trainingsbedarfe überflüssig zu machen, weil, nicht weil Lernen unwichtig wird, sondern weil es einfach in den Workflow zieht und das damit ja wirklich dann denkbar ist, wenn ich eine Möglichkeit habe, verlässlich Antworten zu generieren, die organisationsspezifisch sind. Das ist meine These.
Das finde ich spannend. Auch da zieht sich ja wieder durch. Eigentlich hat dann sozusagen dieser Lernmoment eigentlich ganz wenig mit dem klassischen Format mehr zu tun, sondern mit einem hochspezifischen Pflaster, das ich in dem Moment, in dem ich es brauche, sozusagen bekomme. Das finde ich, einfach auch voll die, also eine sehr schöne Schleife quasi zu den Themen, die wir gerade schon angesprochen haben. Und ich finde auch diese Art quasi an veränderter Rolle eine sehr spannende, weil da sind wir ja genau eigentlich auch wieder in dieser Konsequenz. Wie erziele ich Business Impact in dem Moment, in dem ich es schaffe, dass jeder zu dem Moment, in dem er es braucht, verlässliches, relevantes Wissen und Inhalte quasi zur Verfügung hat, die ihm helfen, in diesem Moment und über den Moment hinaus eigentlich ihren bestmöglichen Job zu machen. So, das ist ja eigentlich am Ende des Tages der zentrale Punkt. Und ich würde fast quasi noch eine Ergänzung bringen wollen, weil ich glaube, dass wir nicht nur, also ich unterschreibe das, ich ergänze aber quasi noch eine weitere Rolle, die auch ganz weit weg geht vom Content Studio. Ich glaube nämlich, dass wir als Learning-Menschen eigentlich, wir sind viel mehr als diese Trainingskataloge. Wir sind viel mehr als der Content. Wir haben im besten Fall ein Gespür für Menschen. Wir haben ein Gespür für Räume. Wir haben eigentlich auch ein gutes Gespür dafür, was brauchen die. Wir haben es, glaube ich, an ganz vielen Stellen nur vergessen, weil wir das Gefühl haben, das ist eigentlich gerade irrelevant, qua einfach, sagen wir mal, auch der Themen, die wir gerade schon in unserem Gesprächsverlauf hatten. Was ich glaube, was eine spannende Rolle sein wird, und ich glaube, da würden wir Learning auch wahnsinnig viel brauchen, ist eigentlich eine Art Empowering- oder Enabler-Funktion in Transformationsprozessen zu übernehmen. Also das heißt, so diesen Gedankengang, Lernen wirklich und gemeinsames Lernen als strategischen Hebel zu nutzen in Transformationsprozessen. Also gar nicht zu sagen, wir haben eine Reorganisation durch, jetzt haben wir neu zusammengestellte Teams und ein bisschen anders zugeschnittene Aufgabenbereiche. Das heißt, Hans muss dieses lernen, Franz muss jenes lernen und Susi hat irgendwie Aufgabengebiet sowieso. Also das heißt, eher so aus dieser Perspektive herauszudenken, sondern Lernen eigentlich als Hebel zu nutzen in einem Veränderungsprozess, um auf der einen Seite Teams, die sich verändern, schon quasi in diesem Prozess dabei zu unterstützen, ein Teamgefühl zu entwickeln, durch dieses gemeinsame Lernen und gemeinsame Wachsen, im besten Fall von Inhalten, die ihnen wirklich auch in dieser Transformation helfen. Und das sind mit Sicherheit eher weiche Themen, aber die werden bisher überhaupt nicht mitgedacht. Das glaube ich, das wäre eine ganz, ganz spannende Rolle. Also wenn du so möchtest, ist es eigentlich eher so eine Art Transformationsfacilitatorenrolle, die ich glaube, die wir einnehmen könnten. Und auch da ist, glaube ich, die Verbindungslinie zum Business Impact ein ganz große. Weil gerade wenn man so in klassische Change-Projekte, in klassische Transformationsreisen reinguckt oder Reorganisationsprojekte, dann ist es ja ganz häufig so, das ist so eine Status-Quo-Kommunikation. Wir haben entschieden, das, dann wird reorganisiert, dann kommt quasi noch ein Skilling und dann ist das Projekt abgeschlossen und oh Wunder, irgendwie hat sich aber nichts verändert. Und die Leute strugglen, weil es hat ihnen keiner geholfen, in dieser neuen Situation auch wirklich anzukommen, neue Verhaltensweisen sich anzueignen. Und dann kommt die nächste Reorganisation, wenn man stellt fest, ey, so funktioniert es aber irgendwie nicht. Und das Spiel geht quasi von neuem los. Und ich glaube, in dem Moment, wo man sich überlegen würde, wie nehme ich die Leute im Change mit diesem Hebel Lernen in gemeinsamen Lernformaten mit und helfe ihnen, mit dieser Veränderung in diesem Moment umzugehen, das, glaube ich, wäre eine wahnsinnig gute Ergänzung.
Ja, nehme ich gerne als Ergänzung zur These auch an, ist auf jeden Fall, ja, ich meine, so die L&D-Rolle jetzt irgendwie in einem Wort zu fassen, ist sowieso schwierig, ne? Das ist immer so ein bisschen so eine Simplifizierung, aber stimmt, ich stimme dir zu, dieser Transformationsaspekt, der wird sicher wichtiger, ja. Mhm.
Und ich glaube aber tatsächlich auch, Friedel, egal quasi in welche Richtung wir uns bewegen, und das ist die eigentliche These 3, die ich mitgebracht habe, ich glaube, ganz viel an Transformation, die wir dieses Jahr nehmen können, die funktioniert nur, wenn wir in der Lage sind, uns zu fokussieren. Und deswegen ist so eine These, die für mich wirklich auch gerade eine ganz, ganz große Relevanz hat, ist die These, dass weniger ist mehr. Ich glaube, dass es uns unglaublich gut täte, wirklich mal strategisch auszumisten. Und dieses quasi on top, on top, on top, das ist ja gar kein Learning and Development Problem, sondern das merkt man ja auch persönlich, dass es unglaublich schwer ist, irgendeine Sache loszulassen. Es ist ja meistens so, man macht eher mehr, und man lässt aber dafür eigentlich nichts los. Und dadurch wird quasi auch der eigene Rucksack eigentlich immer eher schwerer, als dass da irgendwann nochmal was rauskommt. Und dieses Muster, das haben wir ja im Learning-Bereich ganz genauso. Dass quasi wir immer mehr aufblähen, da einfach auch ganz viel, glaube ich, Glaubenssatzthemen dahinter hängen, ganz viel Systemtheorie auch eine gute Erklärung dafür ist. Aber ich glaube, wir werden nicht umhinkommen, zum einen, wenn wir quasi einerseits Knowledge Engine werden wollen, wenn wir das Thema Agentic neu denken wollen, wenn wir in Richtung des Themas Business Impact gehen und quasi auch vielleicht so eine Rolle übernehmen wollen wie Facilitator für Transformation, dann geht das alles nur, wenn wir vorher ausgemistet haben, wenn wir wirklich uns die Frage gestellt haben, welche der Themen, der Inhalte, der Projekte, die wir haben, brauchen wir wirklich? Was ziehen wir eher durch, weil es mal stinkteuer war in der Erstellung oder weil es irgendein ehemaliger Vorstand beauftragt hat und das ist quasi so ererbtes quasi Unternehmenstradition? Oder weil man einfach das schon immer so gehabt hat, was brauchen wir wirklich? Und in dem Moment, wo man wirklich anfängt, radikal einzustreichen, Komplexität rauszunehmen, auch mal zu schauen, wo haben wir eigentlich dieselben Inhalte über unterschiedliche quasi Lernpfade und merken es überhaupt nicht. In dem Moment werden aus meiner Sicht all die anderen Themen deutlich leichter.
Ja. Und also bin ich dabei und füge noch an, und dieses Ausmisten kommt den Lernenden, glaube ich, dann auch zugute, ne? Weil also ich habe letztens Studien oder Ähnliches dazu gelesen, die in die Richtung gehen. Das eine ist, das war, glaube ich, von McKinsey, das kriege ich noch zusammen, dass viele AI-Experimente gerade zu mehr Komplexität führten für Mitarbeitende, eher als sie zu entlasten, mehr oder weniger so. Also das ist ja eine Steilvorlage für radikal Ausmisten. Aber vor allem, dass Mitarbeitende L&D auch einfach umgehen, wenn es zu mühsam wird und wenn es zu unübersichtlich wird. Also wenn ich unübersichtliche interne Lernlandschaften habe und Content, also nie war es einfacher für Lernende, sich irgendwie darum zu sneaken und dann mit KI oder sonst was irgendwie seinen eigenen Weg zu finden. Und also das ist ja ein großes Warnsignal, sage ich jetzt mal. Also sprich, ich will damit sagen, es kommt den Lernenden auch zugute, dieses Ausmisten.
Ja, total. Also nicht nur, weil sie dann im besten Fall relevante Inhalte bei uns finden, sondern auch, weil tatsächlich damit dieses Marmeladenklar-Supermarkt-Beispiel einfach umgangen wird. Du stehst eben nicht da und denkst dir, okay, ich habe jetzt Kommunikation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kommunikation für Frauen, Kommunikation für Führungskräfte, Kommunikation für disziplinarische Leader, für funktionale Leader, für whatever. Kommunikation in schwierigen Situationen. Was mache ich jetzt?
Ja, genau.
Also welche Erdbeermarmelade? Also das heißt, es ist ja am Ende des Tages wirklich, wie du sagst, das ganze Thema, es wird viel zu komplex, und zwar noch nicht, also brauchst noch nicht mal KI, damit es komplex wird. Für die Komplexität haben wir schon ganz alleine selber gesorgt.
Ja, das stimmt.
Aber
ja, das stimmt.
Allein da zu sagen, okay, war es davon wirklich? Und das aber dann so gut und so anschlussfähig an den Arbeitsalltag, dass es wirklich einen Effekt hat.
Ja, und da ist dann für mich wieder die wichtige Leitfrage, was löst hier wirklich ein Problem der Lernenden oder meinetwegen, was trägt zur Entwicklung der Organisation oder Ähnliches bei? Das werden die Formate oder die Elemente sein, die auch weiter wichtig sind. Aber es gibt bestimmt auch ganz viele, von denen man sich trennen kann.
Ja. Also ich würde mal eine steile These in den Raum werfen, ich würde behaupten wollen, wenn man wirklich ganz ehrlich auf das Trainingsportfolio guckt, dann kann man, ohne dass es auffällt, wahrscheinlich 60-70% wegstreichen.
Ja. Ja, da würde ich nicht widersprechen.
Und überlegt euch mal, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr müsstet nur noch 30% eurer aktuellen Lernportfolios verwalten. Wäre das nicht schön? Ich finde den Gedankengang tatsächlich einen guten.
Ja, und das schafft dann auch Luft, um Dinge neu zu denken. Also ja, unbedingt.
Genau. Hast du denn noch einen Punkt anzufügen? Oder würdest du sagen, unser Thesenblumenstrauß ist recht vollständig?
Ja, ich würde sagen, der ist üppig. Also das ist ja jetzt mit Blick auf das kommende Jahr sowieso schon viel. Und ich glaube, da kann man sich einiges rauspicken, was für unsere Hörerinnen und Hörer passt.
Ja. Das denke ich auch. Wir fassen mal nochmal kurz zusammen, um quasi auch diese ganzen Seitenabzweigungen so ein bisschen quasi zusammen zu dampfen. Die zentrale These, die wir heute besprochen haben, war das Thema Lernen Business Impact. Also das heißt, wirklich aus der Impact-Perspektive auf Lernformate, auf Lernthemen zu schauen, das auch entsprechend messen zu können, die Sprache des Managements zu lernen. Also das heißt auch nicht in klassischen didaktischen sozusagen Zielen zu argumentieren, sondern sich zu überlegen, wie kann ich ein Problem formulieren, wie kann ich kann ich die passende Messung beifügen, also wirklich, wie du sagst, eigentlich auch in Business Cases neue Lerninitiativen formulieren. Das war der eine Punkt. Daran würde ich jetzt tatsächlich das Thema Ausmisten anschließen, weil das für mich zusammengehört. Du kannst nur Business Impact erzielen, wenn du dich dann auch auf das fokussierst, was wirklich eine Relevanz hat. Dann hatten wir das Thema Blended Learning 2.0. Also das heißt, auch da ist ganz hochspezifisch Pflaster. Der Gedankengang, wie kriege ich das Lernen so verblendet, dass ich einerseits den Impuls bekomme, wenn ich ihn brauche, und dass die KI mir im Zweifelsfall auch als Sparringspartner zur Verfügung steht, um dann auch wirklich im Arbeitsalltag den Transfer nachhaltig zu bewerkstelligen. Die Nicht-Gegenthese, aber Ergänzungsthese war dazu, dass wir den Menschen nicht vergessen sollten und dass wir uns Gedanken machen sollten über mehr Formate, in denen so dieses menschliche Denken eine Rolle spielt. Und ich würde es fast auch so ein bisschen mit Lernvorbilder überschreiben, weil die brauchen wir ganz dringend, und zwar menschliche Lernvorbilder. Und dann hatten wir noch das Thema der veränderten Rolle im Sinne von Knowledge Engine und gegebenenfalls Transformationsbegleiter. Und dann haben wir mit Sicherheit noch ganz viele andere Rollenfacetten, die perspektivisch eine Rolle spielen könnten. Da freuen wir uns aber tatsächlich über eure Ergänzungen, liebe Hörerinnen und Hörer. Also das heißt, wir sind ganz gespannt, was ihr für Thesen habt, wo ihr ja wirklich uns recht geben würdet, wo ihr sagt, das sehe ich ganz anders. Also wir freuen uns tatsächlich auch sehr, wenn ihr im Nachgang uns das beispielsweise in den zum Podcast passenden LinkedIn-Post schreibt, oder wenn ihr bei Spotify oder Apple die Folge kommentiert, oder wenn ihr uns einfach anschreibt. Also wir freuen uns grundsätzlich über eure Gedanken. Und jetzt würde ich sagen, lieber Friedel, wir machen mal den inhaltlichen Deckel zu, oder?
Würde ich auch sagen. Da war einiges dabei.
Sehr schön. Es hat mich ganz, ganz arg gefreut, dass du da warst. Ich hoffe, du kommst bald wieder.
Und gerne.
Wunderbar. Dann würde ich sagen, wir haben ein nächstes Learning Outlook Date hiermit schon verabredet.
Sehr gut.
Können ja mal im Halbjahr können wir ja mal auf unsere Thesen schauen, mal gucken, wo wir recht hatten und wo die Welt sich ganz anders bewegt hat. Und jetzt, lieber Friedel, wünsche ich dir eine wunderschöne Restwoche. Sag bis ganz bald und euch Hörerinnen und Hörer wünsche ich auch eine wunderschöne Restwoche. Wir hören uns nächste Woche Montag wieder und bis bald.
Danke und bis bald.
Ciao.
Ciao.